Ich möchte uns den Predigttext vorlesen für die heutige Predigt. Er ist aus Jesaja 49, die Verse 1 bis 11. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Gott stellt Zion wieder her. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nationen, zu dem Knecht der Herrscher. Könige werden es sehen und aufstehen, auch Oberste, und sie werden sich niederwerfen um des Herrn willen, der treu ist, um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr, zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen. Den Gefangenen zu sagen, geht hinaus, und zu denen, die in Finsternis sind, kommt ans Licht. Sie werden an den Wegen weiden, und auf allen kahlen Höhen wird ihre Weide sein. Sie werden nicht hungern und nicht dürsten, und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Alle meine Wege will ich zum Weg machen, alle meine Berge will ich zum Weg machen, und meine Straßen werden hoch dahin führen. Ich möchte beten. Vater, wir wollen uns nun ganz auf dich ausrichten und dich zu uns sprechen lassen. Bitte öffne unsere Herzen, damit wir bereit sind, dein Wort zu hören und zu verstehen. Bitte segne Mike, dass er uns ja dein Wort weitergeben kann, dass du durch ihn sprichst. Und danke dir, dass wir durch ihn heute deine Worte hören können. Amen.
Ja, über diesen Abschnitt habe ich noch nie gepredigt. Also ihr seid alle so Versuchskaninchen. Und ich muss zugestehen, ich habe nur einmal in meinem Leben eine Predigt über diesen Text gehört. Und der Prediger hat das ganz anders ausgeführt, wie ich es tun werde. In Jesaja, in der zweiten Hälfte, manche Leute reden von dem zweiten Jesaja. Ich glaube, es gab nur einen Jesaja. Aber sein Buch fällt thematisch in zwei Hälften, wenn nicht sogar drei Drittel. Und in der zweiten Hälfte sind vier Kapitel, wo es um den Gottesknecht geht. Das ist Kapitel 42, unser Text 49, Kapitel 50 kurz. Und dann natürlich die bekannteste Stelle, Kapitel 53, die ganz eindeutig auf Jesus hinweist. Das erste Lied spricht wahrscheinlich zunächst von dem Perserkönig Kyros. Das war damals, als die Juden nach Babylon deportiert worden waren. Und der Kyros hat Babylon besiegt und erlaubte den Juden, nach Hause zu fahren. Das lesen wir dann in Esra Nehemia zum Beispiel. Wer ist dieser Knecht des Herrn? Die Exegeten diskutieren hin und her, wer das ist. Die Rabbiner behaupten, das ist Israel. Steht doch hier in Vers 4. Du bist mein Knecht Israel. Die sagen, das ist doch klar. Doch werden wir sehen, dass dieser Knecht doch nicht identisch ist mit Israel selbst. Und das Neue Testament macht sehr deutlich, diese Gottesknechtlieder sind eigentlich Prophezien und Prophezeiungen auf Jesus hin. Besonders natürlich im Kapitel 53. Aber auch dieser Abschnitt heute ist eine Vorausschau auf Jesus. Ich bin immer ermutigt, weil es heißt, ihr hört mir zu, ihr Inseln. Und ich komme ja von den britischen Inseln. Also fühle ich mich angesprochen. Aber eigentlich Deutschland hat auch viele Inseln. Ne? Vielleicht noch mehr als uns nicht, aber viele Inseln. Die nordfriesischen, die ostfriesischen und dann in der Ostsee. Schöne Inseln. Also wir können uns angesprochen fühlen. Und wir Völker in der Ferne, ja, wir sind weit von Israel weg. Also wir sollen zuhören, was der Herr sagt hier. Und der Knecht sagt, und ich sage, wir nehmen es so, dass das Jesus ist, der Herr hat mich berufen von Mutterleib an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Ich fand das interessant. Gott hat den Herrn Jesus noch vor seiner Geburt berufen. 700 Jahre vor Weihnachten hat der Herr diese Dinge durch Jesaja aufschreiben lassen. Ich finde das ganz toll. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, hat der Engel zu Matthäus, in Matthäus Evangelium, zu Josef gesagt natürlich. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und der Engel Gabriel hat dann zu Maria gesagt, als er ihr sagte, dass sie einen Sohn bekommen sollte. Du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Also der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an, meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Toll. Der Messias war Gottes Geheimwaffe. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Johannes sieht in der Offenbarung, ich sah einem Menschensohn gleich. Aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ich sah den Himmel offen, das habe ich heute gelesen. Ich sah den Himmel offen. Einer saß auf dem weißen Pferd. Er hieß treu und wahrhaftig. Aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert. Das ist Jesus. Sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und dann im Psalm 45 auch eine Prophetie von Jesus. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held. Scharf sind deine Pfeile, sie dringen ins Herz der Feinde. Ja, das sind die Pfeile der Überführung. Die dringen ins Herz der Feinde. Zum Beispiel der Apostel Paulus. Wir hatten in London im Seminar einen Besuch von dem Chefrabbiner von London oder von ganz England, glaube ich. Und er konnte nicht genug Schlechtes über Paulus sagen. Der ist der große Nestbeschmutzer für die orthodoxen Juden, weil er war Pharisäer. Und dann hat er sich bekehrt zu Jesus. Ja, weil diese Pfeile der Überführung in sein Herz getroffen sind und er hat kapituliert vor Jesus. Und der Messias war der wahre Israel Gottes. Gott sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Jesus sagte auch in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Na, wer sich im Alten Testament auskennt, Israel war Gottes Weinstock. Aber sie haben versagt. Sie hätten Gott verherrlichen sollen, sie hätten den Völkern ein Licht sein sollen. Ich vergesse nie, einmal waren wir auf dem Ingrid, ich war auf dem Schiff von Ostenden nach Dover. Und wir saßen oben, ziemlich vorne, wo die Sitzplätze natürlich immer weniger wurden, wegen des Bugs vom Schiff. Und ganz vorne waren nur 4 Sitzplätze in der Reihe und da saßen 4 junge Orthodox mit ihren schwarzen, ne, ihr kennt das da, und den Locken. Und ich dachte, ich würde so gern mit ihnen reden und fragen, ich wollte ehrlich wissen, warum sie sich so schwarz kleiden. Ne? Und dann standen zwei auf und gingen was essen holen. Ich dachte, jetzt oder nie. Da bin ich mir hingegangen, habe mich zu ihnen gesetzt. Einer war Engländer, der andere war Franzose. Sie wollten von Belgien nach England, um einen weltberühmten Rabbiner zu hören anscheinend. Und ich sage, ja, warum zieht ihr euch so an? Ja, das hat mit unserem Glauben zu tun. Ich sage, ja, das habe ich schon gedacht. Aber was denn genau? Oh, das ist viel zu schwer. Nein, es hat mit dem Leben nach dem Tod zu tun. Ich dachte, ja, das habe ich auch gedacht. Aber was denn? Ja, das ist zu schwer zu erklären. Dann habe ich den, ich hatte meine Bibel mit, das war ein Fehler. Dann haben die schon gesehen. Ne? Habe ich Jesaja 53 aufgeschlagen und sage, was sagt ihr dazu? Das ist zu schwer zu verstehen. Sie haben überhaupt nicht versucht, mit mir über ihren Glauben zu informieren, mich zu informieren oder mir zu erklären, warum und was sie glauben. Israel sollte ein Licht der Völker sein und Gott verherrlichen. Und sie haben das nicht getan. Und deshalb sagt der Herr zu Jesus, du bist der wahre Israel, du bist der wahre Weinstock. Und dann sehen wir das Schicksal des Messias. Und da, als ich dieses Kapitel las vor einigen Tagen, da sagt der Herr prophetisch, ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Und dann ein bisschen später heißt es, du bist verachtet von den Menschen, verabscheut von den Völkern und der unter Tyrannen leidet. Und ich dachte, kann das sein, dass Jesus enttäuscht war und dass er meinte, er hätte vergeblich gearbeitet? Da war ich ein bisschen stutzig. Aber dann habe ich gedacht, ja, Jesus hatte eigentlich allen Grund zu sein, enttäuscht zu sein und zu glauben, dass er, ja, was soll ich sagen, versagt hat, vielleicht nicht, aber dass er nicht erreicht hat, wozu Gott ihn geschickt hat. Was hat er zu den Menschen, seine Zeitgenossen, mehrmals gesagt? Ihr ungläubiges, verkehrtes, ehebrecherisches Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Oder den Jüngern. Einmal waren sie unterwegs und Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger fingen dann zu tuscheln. Ne? Haben wir Brot vergessen? Und Jesus sagt, oh Leute, habt ihr nicht kapiert? Versteht ihr noch nicht? Begreift ihr noch nicht? Und dann natürlich die Opposition der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Das heißt in Hebräerbrief, er hat so viel Widerspruch gegen sich erduldet. Ja, Jesus war schließlich auch dem Willkür der Tyrannen ausgeliefert. Herodes wollte ihn sehen. Der sollte den Abracadabra ein Wunder tun. Oder die Hohepriester. Und dann Pilatus, der dreimal zugeben musste, er fand nichts Unrechtes an Jesus und hat ihn doch kreuzigen lassen. Er war dem Willkür der Tyrannen ausgeliefert. Jesus war scheinbar enttäuscht, dachte, hat umsonst gearbeitet. Da muss ich mir natürlich die Frage stellen, ob Jesus auch mit uns manchmal enttäuscht ist. Und es steht in Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist, was aufs Gleiche hinauskommt. Und doch hat Gott seinen Sohn immer wieder bestätigt. Der Knecht sagt, doch mein Recht ist beim Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Ich bin vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Und dreimal in dem Neuen Testament lesen wir, dass der Vater Jesus aus dem Himmel bestätigt hat. Bei seiner Taufe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Auf dem Berg der Verherrlichung, nicht der Petrus, der wollte doch Denkmäler für Jesus, aber auch für Mose und Elia bauen. Und da kam die Stimme aus der Wolke, dieser Jesus ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Und auch in der Passionswoche in Jerusalem, plötzlich haben die Leute gedacht, es donnerte. Aber Jesus hörte die Stimme, du bist mein geliebter Sohn. Gott hat ihn bestätigt, auch durch die Auferstehung. Jesus Christus ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten, schreibt Paulus im Römerbrief. Die Leute, die Pharisäer, besonders die Schriftgelehrten, die Hohepriester, sie haben gedacht, jetzt haben wir Jesus erledigt. Vielleicht hat der Teufel das auch gedacht, ich weiß nicht. Und doch, am dritten Tag stand er auf und machte all ihre Pläne zunichte. Er wurde in Schwachheit gekreuzigt, doch lebte er aus Gottes Kraft. Und schließlich der Wirkungskreis des Messias, die Sammlung Israels. Der Herr hat mich zu seinem Knecht bereitet, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Das war ein Ziel, weshalb Jesus gekommen ist, um Israel wieder aufzurichten. Wir haben es gehört, die Wiederherstellung Zions, hat Aaron gelesen, die Überschrift hier. In meiner Bibel steht die Wiederherstellung Israels. Was hat Jesus gesagt? Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügel. Doch ihr habt nicht gewollt. Es gibt kein Heil für Israel, außer durch Jesus Christus. Wir gucken immer Fokus Jerusalem, 19.30 Uhr am Sonntagabend, und die sagen immer, ja, wir zeigen euch, was der lebendige Gott in Israel tut. Und ich dachte gestern, was tut eigentlich der lebendige Gott in Israel? Salzwasser, Trinkwasser aus Salzwasser gewinnen oder neue Startups anfangen? Nein, was der lebendige Gott in Israel tut, ist, jüdische Menschen aufzurufen, an Jesus als ihren Messias zu glauben. Davon hören wir in dieser Sendung leider überhaupt kein Wort. Aber das ist der einzige Weg, wo Israel errettet werden kann. Aber der Herr sagt hier, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das ist natürlich manche fromme Jude ein Dorn im Auge. Sie wollen, ja, sie, wir sind Gottes Volk, ne? Die Erwählten, die Auserwählten, die Heiden, das sind die Hunde, die die Tora nicht kennen. Aber das war eigentlich Gottes Plan von Anfang an, das vergessen wir manchmal. Was hat Gott zu Abraham gesagt? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir bekommen manchmal einen Rundbrief von Rahel, Netanael in Jerusalem, und sie sagt, ich sage meinem Gesprächspartner, sie versucht den Leuten von Jesus zu erzählen, ich sage, Abraham war kein Jude. Gab damals noch keine Juden. Er war der Erste. Und Gott hat gesagt, durch dich sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Und deshalb, das war auch Jesu Auftrag, und er hat diesen Auftrag an uns weitergegeben. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreatur. Was ist der lebendige Gott am Tun? Nicht nur in Israel, sondern in der Welt heute. Menschen zu senden, um sein Wort zu verkündigen. In seinem, in Jesu Namen soll gepredigt werden, Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Mache zu Jüngern alle Völker. Das ist Gottes Vision, das ist Gottes Horizont. Das ist sein Betätigungsfeld. Und natürlich die Frage ist, ist das auch unser Blick? Ist das unser Horizont? Und schließlich ist hier von Rede von der Tag des Heils, wird auch von Paulus zitiert. Ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tage des Heils geholfen. Und Paulus sagt, jetzt, 2. Korinther, jetzt ist die vollkommen willkommene Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Durch Jesus hat Gott mit uns einen neuen Bund gestiftet. Ich habe dich bereitet und zum Bund für das Volk bestellt, sagt der Herr hier über seinen Knecht Jesus. Und Jesus befreit uns von der Knechtschaft der Sünde. Wir haben es gehört. Er soll sagen den Gefangenen, geht heraus. Und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Historisch war dann natürlich Israel in der Verbannung. Sie konnten nicht wieder nach Hause. Und jetzt durften sie nach Hause. Jetzt kommt zurück. Sind übrigens nicht alle zurückgegangen. Aber Gott hat die Tür aufgemacht. vom Gefängnis. Und Jesus macht die Tür auf vom Gefängnis auf, genauso wie bei Petrus da, als er zwischen diesen Soldaten angekettet lag und der Engel kommt, die Ketten gehen auf und der Engel sagt, vergiss nicht, deine Schuhe anzuziehen. So praktisch ist der Herr. Und er findet, all die Türen sind auf und er geht raus. Und das ist ein Bild für uns. Jesus will uns frei machen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, schreibt Paulus. Und Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und denn in der Finsternis kommt hervor. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in Jesus haben wir die Fülle. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weide haben. Das ist wieder historisch. Zunächst die Israeliten, die den Weg von Babylon nach Israel zurückmachen. Und sie haben vielleicht ein bisschen Angst gehabt. Ich bin über diese Strecke geflogen, von Teheran nach Beirut im Flugzeug. Swiss Air. Also, das Frühstück war ganz toll. Und ich blickte aus dem Fenster und Kilometer, Kilometer, alles rote Sand. Ja, es ist eine Wüste. Und die Israeliten haben vielleicht gedacht, ja, wir werden verhungern auf dem Weg. Und Gott sagt, nein, nein, ihr werdet weiden und auf allen kahlen Höhen eure Weide haben. Und sie werden weder hungern noch dürsten und werden nicht von der Hitze der Sonne gestochen werden. Und vielleicht habt ihr, wenn ihr das liest in eurer Bibel, bei mir ist eine kleine Fußnote, Offenbarung 7, Vers 16. Ja, das ist auch eine Verheißung Gottes für die Ewigkeit, dass wir dahin kommen, wo es kein Leid und kein Tod und keine Krankheit mehr gibt. Aber ich glaube, wir dürfen das auch für uns annehmen, dass wir auch unsere Weide finden. Er füllt mich an frisches Wasser und an lässt mich lagen an der grünen Aue, heißt es im Psalm 23. In Jesus haben wir die Fülle. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, er wird weder hungern noch dürsten. Und in Kapitel 7 von Johannes, der Geist wird in ihm eine Quelle lebendigen Wassers, das ins ewige Leben quillt. Das sind die Verheißungen, die Gott uns gibt. Ja, das ist, also ich finde das erstaunlich, dass all diese Dinge über Jesus 700 Jahre vorher, bevor er gekommen ist, hier in Jesaja aufgeschrieben sind. Und wir lassen uns viel nehmen, wenn wir das Alte Testament vernachlässigen. Und ich mache euch Mut, mehr darin zu lesen. Amen.